now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't nothing but a hound
dog. 1953. Elvis Presley.
Aus England, die Beatles!
Die Beatles 1966. 1985 Madonna. Und selbstredend auch er. 1997 war das Michael Jackson. Sie alle haben Musikgeschichte geschrieben. Genauer, ihre Fans haben sie Geschichte schreiben lassen. Denn klar, ohne Publikum kein Star, nix Blumenregen. Stoffbärchenschauer bleiben aus, gen Bühne geworfene BHs, zero. Das ist IQ Wissenschaft und Forschung. Titel der Folge heute, Hysterie oder Liebe? Das steckt hinter dem Phantom. Ich bin Susi Weichselbaumer. Stars und Fans, das gehört zusammen, sagt Jan Hemming. Er ist Professor für systematische Musikwissenschaft an der Universität Kassel.
Ja, im Wort Fan ist ja das Fanatische tatsächlich schon angesprochen. Also es geht um die Verehrung eines entfernten Sachverhalts, meistens einer Person.
Einer dieser entfernten, folglich nicht direkt und ständig von uns Otto-Normal-Fans erreichbaren Sachverhalte ist aktuell bestimmt sie.
Ich kann es doch nicht glauben, dass ich am Sonntag stehe und vor allem, dass Taylor Swift am Sonntag steht.
Egal, was es kostet, wir nehmen Kredit auf, wenn es sein muss. Wir kaufen die Tickets.
Eine US-amerikanische Untersuchung aus dem Jahr 2024 belegt, Taylor Swift-Anhängerinnen und Anhänger sind bereit, für ein Konzert 180 bis 750 Euro zu bezahlen. Unabhängig davon, an welchem Ort das stattfindet. Kontinent, egal. Das Hauptargument dafür laut Studie, das, was Taylor Swift, aber genauso Robbie Williams, Lady Gaga und Co. da anbieten, ist einzigartig. Und Kategorie überirdisch kostet eben astronomisch. Superstar Adele lässt beispielsweise für ihre Konzertreihe 2024 auf dem Münchner Messegelände eine Pop-Up-Arena errichten. Samt eigens designten und irgendwie anglo-alpin-bayerisch anmutendem Fandorf. Taylor Swift füllt kurz vorher nicht nur das Münchner Olympiastadion. Genauso ist der Park drumherum rappelvoll mit Swifties. Der Olympiaberg, hier versammeln sich allabendlich 20.000 Fans, heißt bloß noch Mount Swiftie. Stars und Geld, Popularität und Reichtum. Diese Businessformel ist einfach wie bewährt, bestätigt der Kasseler Musikwissenschaftler Jan Hemming. Ohne Anhänger, kein Reibach.
Am Ende des 18. Jahrhunderts ging das los, dass man Musik nicht nur in Kirchen oder an Höfen von Fürsten gehört hat, sondern dass Leute auf Bühnen getreten sind und dafür Eintritt genommen haben. Das hat sich dann durchkommerzialisiert, sodass man also um 1840 schon so etwas wie ein richtig kommerzielles Konzertwesen hatte.
Im 19. Jahrhundert fiedelt Teufelsgeiger Niccolò Paganini die Damen im Publikum dutzendweise in Ohnmacht. So kolportieren es die Geschichtsbücher. Es ist noch die Zeit der Corsagen, Reifröcke und der Riechfläschchen. Gerade in stickigen und engen Räumen wird reichlich oft umgesunken. Aber ein ähnliches Fanphänomen stellt sich später bei den Beatles ein, den Stones. Der Begriff Fanhysterie entsteht. Gemeint sind damit gerne, und das durchaus abwertend, Frauen, die, wie es in Zeitungen und Illustrierten damals heißt, ausrasten. Tatsächlich fallen viele einfach mal nur für den Moment begeistert aus der Norm. Heute sieht man das entspannter. Beim Wacken Open Air oder Chiemsee Summer Reggae Festival, wo viele feiern, liegt man seinem Star halt durchaus zu Füßen. Im Wortsinn. Und Fanverehrung gilt gemäß dem landläufigen Bild des echten Superstar-Fans als angemessen.
Das hat sich natürlich dann durch die Internationalisierung und das starke Wachstum der Musikindustrie immer stärker intensiviert. Und dazu kommen dann die klassischen alten Medien wie Radio, Fernsehen, Musikvideos und so weiter, die den Superstar-Status letzten Endes begründet haben.
Internet und Social Media befeuern diesen Status. Ein Star, Abgeleitet ist das Wort übrigens von Stern, der hell erstrahlt in umliegender Finsternis. Ein Star ist jedoch nicht bloß ein ökonomischer Faktor. 2024 trägt Taylor Swift zur Wirtschaftsleistung der USA bei mit 4,6 Milliarden Dollar. Spätestens seit der sogenannten Beatlemania in den 1960er Jahren will neben der Wirtschaft auch die Wissenschaft wissen, wie muss man beschaffen sein für den Fanerfolg? Are you ready to change history?
Da geht es im Prinzip darum, was der bieten kann oder die bieten kann, was sonst kein anderer bieten kann. Und das ist dann auch der Kern dessen, was die Fans, das Publikum später verehren.
Beschreibt Musikexperte Jan Hemming. Psychologische Untersuchungen in den 1970er und 1980er Jahren arbeiten Wertekategorien heraus wie Echtheit, Originalität, Authentizität, die es einem Star ermöglichen, sich in jemandes Herz zu musizieren, zum Ideal zu werden, vielleicht sogar zur heimlichen Liebe. Are you ready to start a revolution? Madonna erfindet sich musikalisch und optisch ständig neu. Fame-technisch, würde man heute sagen, schadet das nicht. Trotz wenig überragender Presse in den letzten Jahren bleibt sie die unangefochtene Queen of Pop. Eigen und damit erfolgreich, das gilt auch für Dolly Parton, Bonnie Tyler oder Miley Cyrus. Aber so total begnadet und genial, das muss gar nicht sein, belegt die Forschung.
In jüngerer Zeit hat man das ein bisschen differenzierter betrachtet und natürlich ist es so, dass ein Star irgendeine Art der Leistung bringen muss, aber die ist, wie wir alle wissen, nicht unbedingt super originell und authentisch. Und von Seiten der Verantwortlichen wird das, was dann als Image in den Medien aufscheint und das, was auch die Fans verehren, systematisch geplant, erzeugt und später auch gepflegt.
Stars von heute werden in der Regel gemacht von Managerinnen, Produzenten, Labelinhaberinnen und Plattformbetreibern.
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang scheint sozusagen das Konzept des Images zu sein. Das kann dann alle möglichen Aspekte beinhalten, also politisches Verhalten, Aussehen, Sexualität und dergleichen mehr.
Image-technisch aber grundlegend ist, das zeigen wissenschaftliche Befragungen, Voraussetzung dafür, dass eine Newcomerin oder ein Newcomer von Managern und Produzentinnen ausgesucht, aufgebaut wird, ist ein wie auch immer definiertes oder erspürtes Potenzial bei der Kandidatin oder dem Kandidaten. Gesangslehrer, Tanztrainerinnen, PR-Experten formen das Talent dann weiter. Castingshows ahmen diesen Prozess nach, setzen aber publikumswirksam oft auf das Narrativ vom Underdog zum Gewinner der Herzen. Nach dem Sieg bleibt die große Bühnenkarriere dann in der Regel aus. Aber wie wird man denn nun topsicher ein Topstar? Ein Patentrezept scheint es dafür nicht zu geben. Internationale musikwissenschaftliche Untersuchungen erkennen seit Jahrzehnten zumindest einen Trend. Große Hits entstehen, wenn man den Mainstream trifft, zugleich einen Hauch abweicht davon. Problemlos, Mainstreams meandern und Abweichungen nutzen sich schon mal ab. Bestes Beispiel: New Kids on the Block oder die Spice Girls. In den 1990er Jahren sind solche nach Schablone zusammengecastete Teenager-Bands ein Novum. Verschiedene Charaktertypen, diverse Hautfarben und Hobbys, unterm Strich also Identifikationspotenzial für jeden und jede im avisierten Zielpublikum.
Aber irgendwann war das so weit ausgereizt, dass Nachahmungen zum Scheitern verurteilt waren.
Bilanziert der Kasseler Musikwissenschaftler Jan Hemming.
Also irgendwo gehört immer noch sozusagen der Schmetterlingsflügelschlag dazu, dass aus einem an sich gut angelegten Produkt dann tatsächlich ein Erfolg wird.
Und an dieser Stelle, am Schmetterlingsflügelschlag, wird es interessant für die Fanforschung. Was zieht den Fan an und lässt ihn oder sie nicht mehr oder zumindest nicht mehr so schnell los? Was erzeugt?
Ja, die Bindung.
Für den Würzburger Fanforscher Harald Lange ist das der Knackpunkt.
Ein Fan ist gebunden an eine Sache.
An eine Idee, an eine Vorstellung von, an den Glauben an, die Sehnsucht nach. Oft sind solche Illusionen und Emotionen gekoppelt an eine bestimmte Person. Psychologisch betrachtet nehmen sich dabei Realität und Fiktion wenig. Das ist schon in der Kindheit so, wenn die ersten Fanbeziehungen entstehen. Diese Mischung aus Verliebtsein und Nacheifern wollen.
Meine Lieblingsautorin, von der ich schon seit langer Zeit Fan bin, seit ich das erste Buch von ihr aufgeschlagen habe, ist Kerstin Gier.
Das ist so ein kleiner Drache, der hat Freunde und dann hat er geflogen. Cool, oder?
Ich finde, dass Nina Chuba auch ganz gut singt.
Befragungen in verschiedensten Altersgruppen in unterschiedlichen Ländern ergeben zuverlässig, es ist, egal in welcher Lebensphase, vor allem eine Herzensangelegenheit. Fan wird man, wenn da was oder wer gefühlt zum Reinverlieben besonders ist. Das Spannende und ganz Nette dabei, laut Erhebungen verlieben sich Fans, egal wann im Leben, wenn, zu 80-90% auf den ersten Blick. Ob sie sich dabei zunächst in die Musik verhören und dann in den Star vergucken oder in die Interpretin verschauen und anschließend in ihre Kunst versenken, Studien belegen beide Varianten. Im Teenageralter sind Stars Rollenmodelle, die helfen, eine eigene Identität herauszubilden. Sie führen die Revolution gegen das Althergebrachte an. Manche kämpfen dabei mit Pauken und Trompeten, andere mit leisen Tönen und lyrischen Texten. Wieder andere sind schon tot, aber die Legende lebt. Ob Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse. Die Entscheidung für einen Star bedeutet zugleich oft eine Entscheidung für die Zugehörigkeit zur Gruppe derer, die sagen, Aura 3000. Gutes Beispiel, Swifties.
Ich gehe Speak Now. Ein wunderschönes lila Ballkleid. Speak Now ist halt mein Lieblingsalbum und deswegen habe ich beschlossen, dass ich halt gern diese Ära vertreten möchte. Und die Ära wird ganz viel mit lila in Verbindung gebracht, weil sie auf dem Coverfoto auch lila Kleidern hat.
Swifties ziehen sich gemäß ihrer musikalischen Lieblingsphase des Idols an. Taylor Swift nennt ihre Phasen selbst Eras. Egal welcher Ära man sich verschreibt, Swifties bestärken sich untereinander im Aufwand, den sie für ihr Idol betreiben und füreinander. Bei Konzerten knüpft man zig Freundschaftsbändchen für andere Fans. Abgeleitet ist dieses mittlerweile Ritual aus einer Songzeile. Der Titel dazu heißt You're on your own, Kid. Bloß ganz so era-haft und on your own ist das Swiftsche Övre nicht. Die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien errechnet 2024 in einer Studie, mehr als die Hälfte der 60 analysierten Taylor Swift-Titel nutzt die gleiche Akkordfolge. 85% ihrer Songs haben einen überleitenden Teil an ziemlich der gleichen Stelle. Was sich ändert im Laufe der Jahre, ist die Besetzung. Akustische Welten werden ersetzt durch Indie-Folk und gehen dann auf in Synthie-Pop-Welten. Hauptthema aber bleibt die Liebe. In allen Facetten. Eine davon Zuneigung. Ergo Freundschaftsbändchen. Aber Haken an der Sache.
Taylor Swift ist natürlich ein besonderes Phänomen. Da ist auch so eine Art selbstverstärkender Zirkel am Werk. Also es gibt ja sozusagen ein sich entwickelndes Fantum bezogen auf Taylor Swift, das ja dann bis zu normativen Zügen annimmt, dass sozusagen einige Fans die anderen kontrollieren und sagen, ja, du bist aber gar kein wahrer Fan, denn du bekennst dich nicht oder du verhältst dich nicht in der Art und Weise, wie wir das erwarten.
Unterstützende Peer Group? Oder VIP-Club? Das ist nur eine der momentanen Forschungsfragen zum aktuellen Lieblingsthema vieler internationaler Musikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Taylor Swift. Da geht es um jugendpsychologische Ansätze mit dem Fokus auf Erwachsenwerden. Eine politische Stimme finden, um kommunikationswissenschaftliche Draufsichten, etwa wenn Social-Media-Kampagnen diffamieren und Swift medienwirksam gegenhält, für ihre Fans. Die stolz sind drauf, kollektiv. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei nicht ganz einfach, wer da wie mit wem und warum gegen wen? Nach Stereotypen lässt sich das nicht mehr abfragen. Bis weit in die 2000er Jahre hinein galt beispielsweise noch der Konsens Jungs gegen Mädchen. Jungs kopieren häufig Kleidung, Haarschnitt, Gebärden, Gesinnungsbekundungen, sprich Sprüche des männlichen Vorbilds. Die Liebe zu Britney oder Beyoncé wird eher heimlich ausgelebt. Mädchen schwärmen zwar miteinander, gestalten dann aber auch ganz privat ihre ersten sexuellen Fantasien mit Musikidolen beiderlei Geschlechts. Denn das gehört zur Orientierungsphase dazu. Daheim auf dem Bett, die MP3-Player-Stöpsel in den Ohren oder den Blick gebannt auf die Bühne gerichtet, wenn es ernst wird, nämlich live.
Immer wenn jemand auf eine Bühne tritt oder ein Instrument ergreift, kommt damit ja so etwas wie ein Kommunikationsvorgang in Gang. Und wahrscheinlich spielt es auch eine Rolle, dass man sozusagen sich auf einem Level irgendwo dann synchronisiert. Man spricht in der Forschung dann von Empathie. In den sehr einseitigen Kommunikationsmedien des 20. Jahrhunderts, da gab es dann die Empathie der großen Masse mit dem einzelnen Star auf der Bühne. Also, was ich, 100.000 Fans von Robbie Williams dachten genau zu wissen, was der fühlt und wie er es ausdrückt.
Hier greifen zwei konträre Mechanismen parallel, bilanzieren Psychologinnen und Psychologen. In der Masse der Fans fühle ich mich auserwählt, als diejenige, die Robbie tief drinnen versteht. Zugleich lasse ich mich mitnehmen vom gemeinsamen Rausch aller, der vereinten Begeisterung, der öffentlichen Ekstase. Wir wogen. Die Welt da draußen ist weit weg. Die wichtige, richtige Welt sind wir. Manche Forschende rücken das gemeinschaftliche Musikerlebnis in eine Reihe mit heidnischen Kult- und Initiationsriten. Vor allem Mädchen hätten hier die Chance, in einem relativ geschützten Raum aus sich herauszugehen. Während Jungs in unserer Gesellschaft durchaus mal auf dem Fußballfeld rumbrüllen dürfen und man ihnen zubilligt, im Affekt die eine oder andere Tür zuzuschlagen, hätten Mädchen nach wie vor sittsam, still und brav zu sein. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen herausfinden, wann, bei jungen Frauen wie Männern, der Wechsel passiert von der Konzentration auf einen Star zum Wunsch nach einem realen Partner, einer echten Partnerin. Der oder dem man dann keine BHs oder Stofftiere mehr unter wilden Begeisterungsbekundungen vor die Füße wirft.
Also tatsächlich hat es dazu eine sehr umfangreiche soziologische Forschung gegeben. Es ist ja schon irgendwo auffällig, dass schon seit den Beatles insbesondere weibliche Fans durch sehr exaltiertes Verhalten irgendwie auftreten. Und man hat das natürlich schon sozusagen als biografischen Abschnitt identifiziert. Und heutzutage gibt es retrospektive Interviews mit Anhängerinnen der Bay City Rollers der 70er Jahre, die davon berichten, dass ihr größter Traum darin bestand, einen der Bandmitglieder zu heiraten und mit dem dann glücklich zu werden. Und die inzwischen etwas gealterten Damen distanzieren sich natürlich ironisch heutzutage von ihrem jugendlichen Verhalten,
aus dem man irgendwann vielleicht herauswächst. Obwohl
andere Affinitäten, auch das hat insbesondere die musikpsychologische Forschung gezeigt, können schon ein Leben lang bestehen. Und maßgeblich hierfür scheint Musik zu sein, die man im frühen Erwachsenenalter kennengelernt hat.
Nostalgie spielt dabei eine Rolle. Die Sehnsucht nach einer, aus der Rückschau zumindest, punktuell perfekten Vergangenheit, in der man sich wohlfühlte und geborgen. Und wenn dann, je nach Generation, El Condor Pasa im Radio läuft oder der Smart Speaker Scooter vorschlägt, dann ist man wieder da, wo man gefühlt, also von heute aus gefühlt, mal wer war. Wild und voller Zukunft. Damals.
Da lässt sich jetzt in dem Sinne kein pauschales Raster finden, sodass man sagen kann, bei den Jüngeren ist es dies, bei den Älteren etwas anderes.
Altersunabhängiges Fantum, geerbte Fanleidenschaft, Zugehörigkeit, auch wenn das Team dreimal absteigt. Das sind Phänomene, die Harald Lange kennt. Er arbeitet an der Universität Würzburg vor allem zum Thema Fankultur im Fußball. Spannend ist, die ist gar nicht so sehr anders gelagert, als wenn es geht um Popsternchen und Filmstars. Im Kern ist da die Bindung. Die findet in der Regel aber im Sport nicht so statt, nur in Bezug auf eine Person. Pelé, Beckenbauer, Gerd oder Thomas Müller. Sondern
was über allem steht, ist so die Faszination dieses Spiels. Und die wird gespeist aus so einer prinzipiellen Offenheit. Es ist also ein Spiel mit vielen Unwägbarkeiten. Ein Spiel, wo man als Fan und Zuschauer nicht mitspielt, aber was genügend Projektionsfläche übrig lässt, sodass ich mich quasi hineinversetzen kann und eins werden kann mit diesem Spiel.
Sportfans suchen viel mehr noch als Musikstarfans das gemeinsame Erlebnis. Was ja auch leichter und öfter und günstiger zu haben ist als Taylor Swift und Robbie Williams. Im Grunde reicht für die Bindung die Mannschaft, hinter die man sich gemeinsam stellt, belegen Befragungen. Übrigens für Fußball ebenso wie für American Football, Baseball, Eishockey oder Basketball. Sicher ragen einzelne Persönlichkeiten auf dem Feld heraus, die man bewundert.
Ich bin großer Fan von Alexandra Popp und Manuel Neuer.
Also ich bin ein Fan von FC Bayern und von der deutschen Mädchennationalmannschaft.
An der Stelle unterscheidet die Fanforschung, um mal der Einfachheit halber und weil dazu inzwischen eine Vielzahl an Studien vorliegt, beim Fußball zu bleiben, mittlerweile spaltet die Fanforschung auf in kontinuierliches Fantum, Bundesliga jedes Wochenende wieder, und Event-Fantum, WM oder EM. 2023 findet die Uni Würzburg in einer Studie unter Fußballfans heraus, mehr als die Hälfte der Männer und Frauen im Panel schaut gern den Damen beim Kicken zu. Die Gründe? Fairness, Authentizität, Toleranz, Ehrlichkeit. Frauenfußball wird als strategisch wahrgenommen. Männer liegen öfter am Boden, halten sich das Schienbein und jammern, sagen nicht wenige Probandinnen und Probanden. Bemerkenswert dabei, über 40% der Befragten stehen felsenfest im Stadion hinter ihrem Bundesligaverein. 70% wollen unbedingt die Spiele der Nationalelf sehen. Frauen oder Männer, egal. Hauptsache Gemeinschaftsgefühl, Public Viewing, Fanmeile. Die WM als Mega-Event, auf das man zusammen hinfiebert. Das hat wiederum Parallelen zum Taylor Swift-Konzert, für das man gemeinsam Klamotten näht und Mehrbettzimmer in der Jugendherberge bucht. Mit dem Zusatz, und auch das ist ein neues Thema in der Fanforschung, all dies immer und überall online gepostet, geteilt, gefeiert, gehatet. Denn Social Media hat vieles verändert, urteilt der Würzburger Fanforscher Harald Lange.
Und da gibt es dann auch Augenhöhe zwischen Fans und Spielern, zwischen Fans und Mannschaft, zumindest in der Wahrnehmung der Fans.
Das Gute daran, mehr viraler und damit zumindest gefühlter Austausch zwischen Fans, Fanclubs, Fußballvereinen führt zu weniger Gewalt in den Stadien. Auch das zeigen internationale Studien. Je enger all diese Positionen vernetzt sind und im Austausch, desto weniger Platz bleibt für Hooligans und Rowdies. Fazit damit, ein Sü von Cristiano Ronaldo mag am Ende schnell verwehen.
Aber im Hinblick auf die Mannschaft, im Hinblick auf den Verein, da ist die Situation absolut stabil. Die Treue zum Verein, die hält tatsächlich ein Leben lang.
Wobei das mit dem Leben und dem nachhaltigen Einfluss darauf, das versucht die Wissenschaft seit kurzem genauer zu untersuchen. Für Fußballforscher wie Harald Lange stellt sich die Frage, könnte diese Treue auch einfach halt nicht für immer? Der Kasseler Musikwissenschaftler Jan Hemming überlegt, wenn Stars wie Lady Gaga oder Taylor Swift so dauerpräsent Lebensweisheiten propagieren, Gender Empowerment predigen, Star und Life Coach zugleich sein wollen und Fans dazu zunächst mal sagen.
Ich glaube, bei Taylor Swift könnte man schon davon ausgehen, dass es ein Empowering-Effekt ist. Und auch ein Effekt, der einen irgendwie ein bisschen näher zur eigenen Emotionalität bringt.
Wie nachhaltig ist das? Und wie jetzt aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, untersucht man ein solches Phänomen am stichhaltigsten? Überhaupt Genderfragen in der Fanforschung. Das ist zum Beispiel die im Rückblick wohl besonders schwierig aufzuschlüsselnde große Zeit der Rockbands und ihrer Groupies in den 1970er Jahren. Wer waren da jeweils TäterInnen und Opfer? Und aus welchen Gründen? Ergebnisse stehen hier noch weitgehend aus. Gleiches gilt für ein jüngeres Phänomen, ein Trend, der aus Asien kommt und den die Forschung jetzt intensiver in den Blick nimmt. Star ist ein Avatar, androgyn oder übersexualisiert, gerne via KI, bildschön, jung, feenhaft, ätherisch auf Konzertbühnen projiziert. Dazu spielt ein Live-Orchester. Die Bindung zu den KI-Stars wird nicht weniger intensiv empfunden als zu realen Idolen, zeigen musikpsychologische Untersuchungen. Die stehen allerdings noch ziemlich am Anfang. Der Kasseler Musikwissenschaftler Jan Hemming ist gespannt auf die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen eben dazu. Bis die Befunde ausgewertet sind, gilt unterm Strich wahrscheinlich das, was immer gegolten hat: die Bindung. Und die ist ja mitunter und salopp gesagt nicht unbedingt verkehrt. Fanliebe lehrt durchaus fürs Leben.
Ich will nicht so gerne Sängerin werden, aber Fußballspielerin wäre schon cool.
Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute? Hysterie oder Liebe? Das steckt hinter dem Fantum. Mein Name ist Susi Weichselbaumer.